Navi on Air, Episode 94, neue Garmin Outdoor-Geräte.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
Hallo Matthias.
Grüß dich Thomas, servus.
Es gibt wieder neue Garmin Outdoor-Geräte und die sorgen schon für Diskussionen.
So ist es, genau. Also das ist auch für uns wieder mal ein Grund gewesen, dass wir uns nach längerer Sommerpause wieder zurückmelden. Insofern schöne Grüße gehen raus an alle, die immer noch da sind. Und auch diejenigen, die das neu zum ersten Mal hören, wegen dieser spannenden neuen Outdoor-Geräte. Herzlich willkommen. Bei uns geht's hier um die Outdoor-Gadgets, hauptsächlich für Navigation beim Fahrradfahren und Wandern.
Ja, und es gab auch nach der Eurobike schon zwei Garmin-Geräte, nämlich den Garmin Edge 550 und 850, also für den Radsport. Was haben die an Neuigkeiten mitgebracht?
Oh, nicht viel. Traditionell ist ja der Edge 850 der kleine Bruder vom Edge 1050. Es gab dann beim Edge 850 auch ein paar kleine Software-Neuheiten. Übersetzungsverhältnis für elektronische Schaltungen, Group Ride, also alles nichts Weltbewegendes. Und die kamen dann auch schon, ich sag mal, gefühlt wenige Stunden danach auch auf den Edge 1050 rüber. Also insofern kann man festhalten, Edge 850, 1050 softwaremäßig, ich tippe 99% identisch.
Und somit das, was wir eigentlich für die Eurobike erwartet hatten.
So ist es, genau. Wobei da bleibt die Frage, warum? Möglicherweise, wenn man so die Gerüchte hört, lag es an der EU-Verordnung, dass ja jetzt Geräte mit wechselbarem Akku ausgestattet sein müssen und dass das vielleicht ein bisschen länger gedauert hat. Denn du kannst die beiden Geräte mit einem sehr kleinen Torx-Schraubendreher aufschrauben und kannst den Akku wechseln. Also das heißt aber nicht, dass du ihn während der Tour mal schnell wechseln kannst, sondern das ist schon was, wo man sich mal Zeit und Ruhe nehmen sollte, weil da kommen auch Dichtungen raus, die danach wieder sauber eingelegt werden müssen. Also es geht darum, den Akku zu tauschen, wenn er am Ende seiner Lebensdauer ist.
Kann man das vergleichen mit einem Smartphone, das auch einen Festakku hat und dann von Spezialisten repariert werden kann?
Schon eine Stufe niedriger, also es sind wirklich einfach nur Schrauben, während die Handys sind ja gerne mal verklebt und so, also es ist schon deutlich einfacher.
Finde ich gut, ist glaube ich wirklich ein praxisnaher Fortschritt.
Absolut, genau.
Ja, dann kommen wir mal zu den neuen Geräten, nämlich dem eTrex Touch und Garmin GPS Map H1 und GPS Map H1i Plus. Bei den letzteren Geräten werden vielleicht einige Augenbrauen hochgehen. Warum heißt das Ding nicht GPS Map 68? Aber beim ersteren, also eTrex Touch, den hatten wir ja schon. Und eigentlich ist dieser neue eTrex Touch ja das, was früher der Garmin Oregon war, nämlich 3 Zoll Display, Touch Display. Was ist eigentlich jetzt eTrex Touch und was ist Oregon?
Oregon ist tot. eTrex Touch ist der Nachfolger.
Und das mit 3 Zoll und nicht mehr mit dem 2, irgendwas Zoll.
Hatte der letzte Oregon 700, der hatte doch auch schon 3 Zoll, glaube ich.
Ich meinte den kleinen eTrex.
Ach, den kleinen eTrex Touch, genau. Das ist einfach, das war ja das günstige Modell und das ist jetzt weg. Da gibt es ja jetzt den eTrex SE, wobei der ist jetzt auch nicht wirklich vergleichbar. mit dem alten eTrex Touch. Also es ist alles ein bisschen neu. Man wollte da anscheinend den Namen eTrex behalten. Und ich glaube, wir sollten uns da jetzt nicht bei den Namen zu sehr aufhängen.
Ja, gut, aber auf der anderen Seite, wenn man das jetzt den Besuchern einer Messe verdeutlichen will und spricht von eTrex Touch, dann gehen die ja eigentlich davon aus, dass es die kleineren Geräte sind. Aber es ist ja offensichtlich so, dass die eTrex Touch-Serie mit der Oregon-Serie zusammengeführt worden ist und rauskommt jetzt ein Gerät, was heißt, das heißt, eTrex Touch hat eben ein 3-Zoll-Display. Es gibt also keinen Nachfolger der alten Serie mehr mit einem kleineren Display. Und die eTrex SE und eTrex Solar, das sind der Geräte ohne Touchscreen, kann man also nicht vergleichen, ohne Farbdisplay und so. Also von daher, Fazit ist, es gibt jetzt wieder Handhelds für den Wander- und ja, Kletterbereich bis hin zum Fahrradbereich mit einem Touchscreen.
So ist es, genau. Wir können da ganz kurz mal über die Hardware sprechen, weil ich nehme es schon mal vorweg. Also die Software von eTrex Touch und GPS Map, die ist extremst verwandt und die neue Benutzeroberfläche. Das heißt, das können wir dann später in einem Aufwasch besprechen.
Für diejenigen, die sich gerne jetzt einen eTrex Touch zulegen wollen, er hat ja schon ein paar Vorteile, Speicher von 32 Gigabyte, aber keine nachrüstbare Micro-SD oder kein Micro-SD-Kartenslot.
Korrekt.
Er ist sehr dünn, also schlank, muss man sagen, 25 Millimeter. Hat einen Festakku, also nicht die klassischen, die früher gebräuchlichen Mignon-Zellen. Dadurch kann er wahrscheinlich eben auch so dünn werden und der hat also auch schon den wechselbaren Akku im Reparaturfall.
So ist es genau. Auch hier wieder 6 Schrauben und dann kommst du da ran.
Dazu eine lange Akkulaufzeit, 130 Stunden. Nicht schlecht. Und insofern würde man ja sagen, das ist ein Gerät, kostet zwar 450 €, aber ein würdiger Nachfolger. Allerdings hat dieser eTrex Touch, der neue, auch eine andere Fahrradhalterung.
So ist es genau. Das ist jetzt wieder die identische zum GPS Map H1. Nachdem du jetzt die technischen Daten vom eTrex Touch gebracht hast, spreche ich mal über den H1. Der hat noch mal ein größeres Display. Da sind wir jetzt bei 3,5 Zoll. Sind dadurch auch etwas schwerer. Wir haben bei beiden Geräten übrigens die transflektive TFT-Technologie, also kein AMOLED oder solche brillanten Displays. Wäre bei der Akkulaufzeit auch nicht machbar.
Also wie
Wir
beim
haben,
1050er Edge beispielsweise.
genau, also die Display-Technik haben wir hier nicht. Wir haben beim GPS Map H1 eine Laufzeit von bis zu 145 Stunden. Das muss man sich mal vor Augen halten. Das sind über 6 Tage Dauerbetrieb. Du hast 64 Gigabyte internen Speicherplatz plus einen SD-Kartenslot. Und bei den Funktionen hast du noch ein paar kleine Änderungen.
Der GPS Map H1 wird mit Topoactive-Karten als Standardausrüstung ausgeliefert und kann er dann über die Micro-SD-Karte Outdoor Maps auch als Abo-Version nutzen. Wie sieht das mit dem eTrex Touch aus?
Also du kriegst auch die Topoactive-Karte gratis. Du kannst auch die Outdoor Map Plus als Abo nutzen, musst die dann halt in den internen Speicher reinlegen, was bei 32 Gigabyte dann schon ein bisschen komplizierter wird. Aber ein wichtiger Punkt, wer jetzt von der SD-Karte träumt beim H1, aktueller Stand in der Firmware ist, dass das nicht wirklich funktioniert.
Ui.
Also Garmin schreibt auf der Webseite, es werden Karten bis zu 1 Terabyte unterstützt. Dann bin ich damals so im mittleren Bereich reingegangen, habe eine 250er Karte reingesteckt, wurde nicht erkannt. Ich habe eine klassische alte 32 GB Karte, was ja früher immer die magische Grenze war, reingesteckt, wurde nicht erkannt. Da wurde ich dann langsam ein bisschen skeptisch und habe mal angefangen, die in allen möglichen Dateiformaten zu formatieren. Also NTFS, exFAT und FAT32. Egal wie sie formatiert war, er hat sie nicht erkannt. Erkannt hat er dann nur meine alte 8 GB Karte. Also im Moment kannst du 8 GB Karten funktionieren.
Das ist ein Fall für neue Firmware wahrscheinlich.
Ich hoffe es, ja, dass es nicht an der Hardware des Lesers liegt.
Ja, vielleicht noch mal zu dem Vorteil des neuen H1. Er hat eine höhere Auflösung durch den etwas größeren Touchscreen. Ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass er jetzt die klassische Tastenbeschränkung aufgelöst hat und dann eben auch per Touchscreen bedienbar ist. Das war ja eigentlich ein Wesensmerkmal der GPS-Map-Serie. Vielleicht heißt er deswegen auch H1. Ich weiß nicht, warum heißt der H1?
Unbekannt, keine Ahnung.
Okay, Marketingfrage. Wenn wir das Gewicht sehen, dann reden wir über 276 Gramm gegenüber 236. Also ist er ein bisschen schwerer geworden, auch etwas größer. Bergsportgerät, sage ich mal, am Lenker macht sich das dann schon so langsam bemerkbar. USB-C-Kabelanschluss Standard, also Buchse ist Standard und er hat jetzt auch eine ziemlich lange Akkulaufzeit eben, wie du schon gesagt hast. Aber
Genau.
jetzt kommen wir zur Praxis. Du hast doch auch schon ein Gerät, was du getestet hast und wo es auch bald ein Video zu geben wird.
So ist es. Aber einen Schritt noch zurück von dem GPS Map H1 gibt es ja zwei Varianten. Einmal den klassischen H1 einfach als Gerät. H könnte vielleicht sogar für Handheld stehen. Handgerät.
Oh,
Ist mir gerade so eingefallen. Und dann gibt es noch den H1i Plus. Das i kennen wir ja traditionell bei Garmin für die InReach-Technik. Dann kriegst du eben das InReach-Modul und du bekommst eine eingebaute Kamera. Dann kostet dich der Spaß 1.000 €, während der H1 in der Standardversion, den kriegst du für 650 €. Lustig an dem Preisunterschied, das sind ja genau die 350 €, das entspricht exakt einem InReach-Mini-Gerät.
okay.
Und insofern, du kennst da meine Einstellung, rate ich ja immer dazu, die Basisnavigation zu nehmen. Und wenn du ein SOS-Messenger-Notrufsystem haben willst, nimm das lieber getrennt, weil meine Meinung ist da immer, trenne die Navigation von dem potenziell lebensrettenden SOS-System. Du hast da den besseren Backup und vor allen Dingen so ein InReach, der veraltet ja viel, viel langsamer als so eine Navigation. Also so ein Navigerät tauscht man vielleicht schneller mal aus als das InReach, weil ich meine, was muss das können? Das muss eine Verbindung zum Satelliten herstellen und den Notruf auslösen.
Ja, ich sehe aber auch aus der Vergleichsdatentabelle, dass jetzt der neue H1i Plus eine eben Plus-Technologie im InReach-Bereich hat. Das heißt, er kann bis zu 1600 Zeichen Textnachrichten verarbeiten und beziehungsweise senden. Und der 67i, also der Vorgänger, konnte mit der normalen InReach-Technologie nur bis zu 160 Zeichen verarbeiten.
Ja, das ist jetzt die Frage, was willst du machen? Willst du damit wirklich kommunizieren oder soll es nur ein Notrufsystem sein? Aber ich habe immer das Gefühl, so auch was ich jetzt schon für Feedback von Lesern bekommen habe, das Thema InReach spielt nicht die große Rolle und
Hast du es mal ausprobiert mit den 1600 Zeichen?
nein, natürlich nicht, weil ich ja nur den H1 habe. Also ich habe ein InReach Mini, den habe ich da. Ja, und das ist halt wirklich das Gerät, was bei mir am Rucksack hängt, während das Navi-Gerät ist am Lenker und da kommt dann immer noch so im Hinterkopf das Thema, wenn ich mal beim Mountainbike bin und ich stürze, im schlimmsten Fall fällt das Radl die Schlucht runter. Mein Notrufsystem bleibt immer noch am Mann, sprich am Rucksack befestigt. Und solange ich da noch den Arm bewegen kann und an den Rucksack Tragegurt rankomme, kann ich den Notruf noch auslösen. Ist jetzt vielleicht eine persönliche Phobie oder sonst was?
Nein, absolut d'accord. Also würde ich genauso sehen. Meine Hoffnung ist einfach, dass diese InReach-Technologie auch ein bisschen komfortabler wird, denn es war ja bislang so, dass man nur sehr kurze Nachrichten schicken konnte und es ist auch sehr teuer. Gut, es gibt jetzt ab 10 Euro im Monat ein Abo. Mehr Zeichen pro Nachricht könnte ja auch darauf hinauslaufen, dass man mal zum Beispiel per Spracherkennung eine Nachricht formuliert und die hat dann natürlich sehr schnell mehr als 160 Zeichen. Insofern könnte es vorteilhaft sein. Aber das ist auch ein
Klar,
Nischenproblem.
klar.
Gehen wir nochmal zurück zum H1. Du hast ein Gerät. Wie sind deine Erfahrungen?
Wow. Sehr schwierig, sehr schwierig. Also von der reinen Hardware her kriegt man ein robustes Gerät. Erstes Blick, wenn du es umdrehst, habe ich so immer das Gefühl, oh, da hatte jetzt der Designer aber Feierabend. Das schaut total zerfurcht und ja, unaufgeräumt aus, teilweise mit relativ scharfen Kanten am Kunststoff. Also überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit den Handschmeichlern, die du kennst von 64, 66, 67er Generation.
Ja, auf den Bildern sieht er einfach ein bisschen kantiger aus. Das hat vielleicht jetzt Stil der Zeit. E-Autos sind ja ein bisschen kantiger, aber sie sollten nicht aussehen wie aus einem 3D-Drucker.
Ja, und das andere ist, ich meine, es ist ein Handgerät. Ich möchte es auch angenehm in der Hand halten. Design ist das eine, die Handhabung das andere. Und ist natürlich alles Geschmackssache. Also ich will es nur mal einfach so gesagt haben, die Rückseite ist nicht mehr dieser Handschmeichler.
Also mit dem 3D-Drucker, das war eigentlich eine Frage an dich. Ich habe es ja noch nicht gesehen, aber ganz so schlimm wird es ja nicht sein.
Ja, du kannst ja mit dem 3D-Drucker was Rundliches drucken. Also die Anmutung von dem Kunststoff, die ist sehr hochwertig. Und also von der Verarbeitungsqualität gibt es überhaupt nichts zu meckern. Es ist rein, dass ich es von der, auch von der Optik her, könnte ich da problemlos mit leben. Es ist einfach so vom Gefühl in der Hand, wenn du das Gerät da drin hast und in der anderen Hand hast du den 66er, dann das ist einfach eine andere Welt.
Denn von den Bildern her sieht das schon ziemlich schick und zeitlich modern aus. Also das.
Ja, Optik und Handlage sind halt da zwei an unterschiedliche Dinge.
Vom Design abgesehen, vielleicht mal zuvor die Frage mit der neuen Fahrradhalterung. War das wirklich notwendig? Denn die bisherigen Fahrradhalterungen waren ja sehr praktisch, auch sehr schmalbauend, gut bei den GPS-Map-Geräten, wie auch bei den alten eTrex-Touch-Geräten, war es ja eine Schiene. Was ist da dein Eindruck?
Ja, prinzipiell finde ich diese Klammer schon ganz gut. Die Halterung, die es dann von Garmin gibt, kostet 15 Euro und wird per Kabelbinder auf dem Lenker befestigt. Du kannst auch quer dran gehen, dass es also auch auf den Vorbau passt. Ja, Ich bin jetzt kein so ein Riesenfreund von Kabelbindern. Die sind halt nicht so 100% stabil. Auf der anderen Seite kannst du die dafür mal ein paar Grad schnell neigen, wenn die Sonne blöd spiegelt. Also insofern die reine Mechanik zum Einklicken, die ist top. Und bei der Befestigung am Lenker, da gibt es ja vielleicht auch demnächst von Alternativherstellern was.
Ich finde Kabelbinder gut, weil die kann man immer dabei haben und vor allen Dingen eben, man hat ja nicht nur ein Rad, wo man sein Gerät dran befestigen möchte.
Auf jeden Fall auf dem GPS-Map und auch auf dem eTrex Touch. Das sind also diese Halterungen in Metall ausgeführt. Das heißt, wenn es da zu einem Sturz kommt, der richtig heftig ist, dann ist anzunehmen, dass die Halterung für 15 Euro sich opfert und das Metallteil am GPS-Map das Ganze überlebt.
Und wichtig finde ich immer auch, dass das Ganze relativ ruckelfrei sich befestigen lässt. Also ruckelfrei heißt jetzt, dass es nicht klemmt. Das habe ich jetzt zum Beispiel bei den eTrex Solar und dem SE feststellen können. Wenn Kunststoff auf Kunststoff greift, dann klemmt das ab und zu schon mal. Dann braucht man teilweise relativ viel Handkraft, um die Geräte wieder aus der Schiene rauszuholen. Und das ist offensichtlich jetzt ja nicht der Fall.
Kein Thema. Du hast eine Taste, wo du das Ganze entriegelst und dann flutscht die Halterung wieder raus.
Schön.
Ja, ansonsten sieht man ja schon auf den Pressebildern, dass da das komplette Benutzermenü umgeworfen wurde mit sogenannten Übersichten und App-Starter und Aktivitätssteuerung und so weiter. Also an der Stelle schon selbst alte Garmin-Hasen werden ihre Zeit zum Umgewöhnen brauchen, weil es hat sich schon sehr, sehr viel geändert.
Ist es einfacher geworden?
Nein, nur anders.
Okay. Das heißt, wie kann man es kurz beschreiben? Mehr Smartphone-artig oder?
Das war der Hintergedanke, ja. Das heißt, du hast so diese Übersicht, wo du dir auf diese Kacheln verschiedene Funktionen und Datenwerte legen kannst. Und wenn du dann zum Beispiel da einen Kompass oder ein Höhenmesser da drauf gelegt hast und du tippst da drauf, dann kommst du in die Höhenmesser-App zum Beispiel. Oder du tippst auf das Kartenfeld und dann bist du auf der Kartenseite. Das Problem ist, während der Fahrt oder während der Wanderung ist man ja eigentlich schon gewohnt gewesen, dass man nicht ständig rein, raus, hin und her geht, sondern eher die Karten so in einem Loop hatte. Also in Form von Karten jetzt meine ich eine Karte mit Datenfeldern, eine Karte mit Höheninformationen, dann die Karte und so kannst du dann über die Page-Taste da schön durchblättern zwischen den einzelnen Ansichten. Genau. Das geht jetzt nicht mehr. Die Page-Taste ist wirklich fast sinnlos geworden. Also wenn du die Page-Taste drückst, kommst du in so eine Ansicht rein, die kennt der iPhone-Nutzer, wenn er den Bildschirm von unten nach oben zieht. Also diese aktiven Apps, die man dann sieht, wo man dann zwischen den aktiven Apps hin und her wechseln kann und mit Tipp entweder wählen kann oder mit Wischen nach oben die App wieder schließen und abschießen kann. Und genau dafür ist mittlerweile die Page-Taste da. Wenn du jetzt auf deiner Aktivität bist und du hast da eine Karte drauf, die dann relativ klein ist. Also du kannst sie, was ich ausprobiert habe, maximal den halben Bildschirm füllend machen. Und du willst jetzt zoomen, dann funktioniert das nicht, weil die Plus- und Minus-Tasten, die ändern nicht den Zoom der Karte, sondern die verschieben die einzelnen Ansichten der Seiten, die einzelnen Seitenansichten.
Jetzt weiß ich auch, was du damit meinst. Alte Garmin-Hasen werden sie umgewöhnen müssen.
Genau, sondern du musst dann auf die Karte drauf tippen dann wird sozusagen aus der Übersicht die Karten-App gestartet. Dann hast du wie bisher die Karte. Jetzt sind die Plus-Minus-Tasten zum Zoomen da, um zurückzukommen. Wenn du jetzt anschauen willst, wie viele Kilometer habe ich noch oder so, oder auf den Höhenmesser, dann musst du die Quit-Taste drücken, bist dann wieder auf der Übersicht und kannst dann auf der Übersicht die Datenfelder dir anschauen oder auf das Höhenprofil drauf tippen und dann bist du in der App Höhenprofil drinnen.
Nur ist ja unser Podcast als reines Akustikmedium nicht so gut geeignet, um sowas wirklich nachvollziehen zu können. Ich denke mal, da spoilern wir jetzt, dass wir auf dein Video warten, wo du das Ganze zeigen wirst, nehme ich mal an. Aber ich nehme jetzt einfach mal mit, dass es doch deutlich anders geworden ist. Und was ich mir jetzt, während du das geschildert hast, versucht habe, mir vorzustellen, ist, mit einem Touchscreen wird es gut oder einigermaßen gut möglich sein, aber das mit den Tasten, ne, das wird wahrscheinlich ziemlich schwierig sein in der Praxis.
Also in der Praxis hat sich herausgestellt, ich habe eine Übersichtsseite mit ein paar Datenfeldern drauf und der kleinen Karte. Und über das Steuerkreuz beim GPS-Map kannst du dann die einzelnen Kacheln der Übersicht anwählen. Da siehst du dann also einen schwarzen Rahmen drumherum. Und wenn der Rahmen um die Karte liegt, dann gehst du mit der Enter-Taste auf die Karte, hast den vollen Überblick der Karte, kannst jetzt mit Plus-Minus-Tasten auch zoomen. Und wenn du wieder auf die Datenseite zurückgehst, dann drückst du auf die Quit-Taste. Und das Problem beim reinen Touchscreen-Gerät, also beim eTrax, ist, du hast ja keine Quit-Taste. Das heißt, beim eTrax kannst du zwar auf die Karte drauf tippen, um reinzukommen, aber wie kommst du jetzt zurück? Und da musst du dann eine Wischbewegung von links nach rechts machen. Und dann kannst du die Karte beenden und kommst wieder in die Übersicht zurück.
Für mich war schon deutlich, es ist jetzt eine andere Bedienwelt.
Absolut. Und das Schlimme finde ich, dass eigentlich die bekannte Page-Taste extremst abgewertet wurde. Also wie oft braucht man so einen App-Starter?
Ich vermute mal, durch die neuen Prozessoren etc. wird das Ganze auch ganz flüssig. Das war mir noch bei den jüngsten Map 66 Geräten, 67er aufgefallen, das geht ziemlich flott. Aber die Taste mit dem Steuerkreuz, ist das irgendwie besser oder schlechter geworden?
Also wenn du jetzt darauf ansprichst, Geschwindigkeit vor allen Dingen im Bereich der Karte, wenn du die mal verschiebst, dann muss man sagen, das ist vollkommen in Ordnung. Es ist bei weitem noch nicht zu vergleichen mit der Nachladegeschwindigkeit von Karten auf dem Handy. Aber es wird nicht mehr ewig rumgemacht, bis die Karte sich dann in den Ecken, wo du raus weggeschoben hast, neu aufbaut. Also da merkt man schon wirklich den schnelleren Prozessor.
Und wie ist es mit der Laden, mit dem Laden von Tracks extern, mit der Kommunikation zu externen Anbietern wie Komoot etc. und dann eben auch der Navigation?
Also. Die Verbindung, da mag ja eigentlich Garmin ganz gern die Garmin Explore App auf dem Handy. Ich weiß nicht, wie sehr du die magst. Gut, dann sind wir uns da, glaube ich, einig. Also das kann man mal beiseite lassen. Aber der neue hat jetzt auch eine Möglichkeit zu Garmin Connect, was ja eher aus der Fitness-Ecke kommt. Ob man das braucht oder nicht, lasse ich mal dahingestellt. Der Vorteil von Garmin Connect ist, über Garmin Connect gibt es die Verbindung ja zu Komoot und zur Outdoor Active. Und darüber kommen jetzt wirklich deine geplanten Tracks super einfach auf die neuen Geräte.
Also vergleichbar
Mit
mit
deinem
der,
Edge-Gerät.
genau. Das heißt, ich plane auf Komoot, es wird synchronisiert, ich muss einmal die Komoot-App auf dem Garmin installiert haben
Nee, brauchst du
und
gar nicht. Nee, eben nicht mehr. Die Connect IQ-App brauchst du nicht, sondern es geht ja über das Garmin-System, weil von Komoot werden ja deine geplanten Touren nach Garmin Connect geschickt, also auf Serverebene im Internet. Und dein GPS-Map, der greift dann per Handy-Sync auf Garmin Connect zu und kriegt dann seine Strecken, die dann wiederum auf dem Gerät liegen. Also diese Garmin Connect-Integration, die hat jetzt wirklich den Vorteil, dass die Touren von Komoot und Outdoor Active viel einfacher aufs Gerät kommen.
Wunderbar. Das klappt also.
Das klappt und das
Ja.
war's dann auch schon.
Das heißt jetzt in der Praxis, wenn du Strecken rüberlädst, wenn du sie nachfährst, dann ist ja auch die Frage, wie gut ist der Empfang?
Schwieriges Thema. Schwieriges Thema. Also, er streicht viel früher die Segel. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur ein Anzeigeproblem ist oder ein echtes Problem, aber ich meine, wenn man die älteren Geräte kannte, da hast du das Gerät genommen, bist ins Haus gegangen, bist teilweise auch irgendwie in Geschäfte bin ich gegangen. Auf der anderen Seite wieder raus und das hat einfach funktioniert. Jetzt ist wirklich bei der kleinsten Kleinigkeit kommt sofort die Meldung hoch, GPS-Empfang verloren. Also du gehst in deine Hauseingangstür rein und hinter der Tür sofort kommt die Meldung. Kann auch nur eine Anzeigesache sein. Ich war dann auch mit dem Mountainbike jetzt im herbstlichen Wald unterwegs, also dann Fichtengeschichte. Es war schon ein engerer Trail und er hatte gegenüber den anderen Geräten, die ich dann dabei war, schon eine ganz ordentliche Drift. Also er hat da auch wirklich in der Track-Aufzeichnung nicht die Qualität geliefert, die eine Suunto-Uhr oder auch ich war dann mit einem Edge 1050 unterwegs, die geboten haben. Also da scheint mehr dahinter zu sein. Und wenn man sich die Foren im Moment anguckt bei Garmin, dann meckern da schon sehr viele Leute drüber.
Ist das ein Problem der Firmware oder ist das ein Problem eventuell einer anderen Antenne?
Ich hoffe, dass es ein Firmware-Problem ist, weil das kann man fixen. Die Antenne kann man nicht fixen.
Eben, ja. Denn eigentlich war Garmin ja in dem Bereich auch wirklich sehr gut mit verschiedenen Satellitensystemen. Es war ja ein wirklich guter Empfang und dass dieses Gerät, das neue, jetzt auf einmal so abschmiert, das ist eigentlich ungewöhnlich und war eigentlich auch nicht zu erwarten, oder?
Ja, das ist wirklich, das war immer so ein Punkt, wo du sagst, ja, das passt schon. Das ist Haken dran, das Thema ist durch. Ja, aber es ist wirklich interessant.
Was sagt Garmin dazu? Gibt es da irgendeine Reaktion?
Also in den Foren, die ich jetzt so mir angeguckt habe, war Stille.
Wir hatten sowas früher ja mal, da konnte es, also vor etlichen Jahren, da hatte dann die Firmware schon bessere Resultate dann gebracht. Warten wir mal auf das nächste Firmware-Update.
Ja, irgendwie erinnert mich das alte Garmin ist wieder zurück. Du kennst es noch, du bist ja schon viel länger im Geschäft. Da konntest du kein Garmin-Gerät vor 6 Monaten nach Veröffentlichung kaufen, weil da musste erst einmal die Software hingeruckelt werden.
Ja, also ganz so schlimm fand ich es jetzt nicht. Aber gerade der Empfang war eigentlich bei Garmin in der Regel in Ordnung und auch ziemlich gut.
Also ich hoffe einfach, dass sie das mit einem Firmware-Update hinkriegen. Es ist halt traurig, dass selbst so eine Basisgeschichte vom Marktführer nicht im ersten Schuss sitzt. Aber ich meine, das ist jetzt noch nicht mal so das größte Software-Problem, was man wirklich hat.
Gibt es noch andere größere Bugs, die du feststellen konntest?
Also den einen haben wir ja schon gesagt, dass maximal 8 GB SD-Karten aktuell bei mir funktionieren. Dann so Sachen wie du stellst die Display-Beleuchtung auf nie aus oder dauerhaft ein und er schaltet trotzdem nach 15 Sekunden immer wieder das Display aus. Er vergisst mal, dass du einen Datenwert umkonfiguriert hast. Zum Beispiel, was habe ich da gemacht? Den Kompasswert. Also mich interessiert es nicht, ob ich gerade nach Südwest fahre, sondern ich habe dann irgendwie eingegeben, ich möchte eben die zurückgelegten Kilometer haben. Beim nächsten oder übernächsten Start stand da wieder der Kompasswert drinnen. Also er vergisst Einstellungen abzuspeichern. Aber das sind so alles, da bin ich ja auch tolerant. Das sind so, ja, mei, das sind Anfangsprobleme. Das kriegt ihr schon in Griff. Aber der ganz große Bock ist wirklich die Navigation.
Hat sich denn jetzt bei der Navigation irgendetwas geändert?
Das ist jetzt die Frage, von welcher Navigation sprichst du? Also, ich würde das gerne dreiteilen. Das eine ist, du gibst ein Ziel ein, also einen Punkt, lässt dich über das interne Routing von dem Gerät dahin navigieren. Das zweite ist die heute übliche komfortable Streckennavigation. Also du hast aus Komoot eine Strecke oder irgendwoher eine GPX-Tour. Der möchtest du nachfahren und möchtest mit Abbiegehinweisen und so weiter geführt werden. Und wenn du von der Strecke abkommst, dann soll er umberechnen, so wie das eben bei den Garmin Edge-Geräten funktioniert. Und das dritte ist die ganz klassische alte Variante. Du hast eine Linie auf der Karte und fährst dir einfach ohne weitere Hinweise nach. Also weiterhin ist das Thema mit der Zieleingabe und dem internen Routing problematisch. Da hat sich, würde ich sagen, einfach nichts geändert. Er ist extrem straßenlastig. Also ich war da unterwegs, da gibt es einen Radweg direkt neben der Bundesstraße. Ich fahre den natürlich auch, weil er ja auch benutzungspflichtig ist. Und warum sollte ich auf der Bundesstraße fahren? Und an jeder Querstraße, von jedem Feldweg kommt die Meldung, rechts abbiegen auf die Bundesstraße.
Bisschen im Rennradmodus gewesen.
Nein, sogar im Mountainbike. Sogar im
Ja.
Mountainbike-Modus war das. Der Abschuss war dann wirklich, da wollte er mich über eine vierspurige Bundesstraße führen, weil mein Ziel am Ende von der Ortschaft war. Also gut, aber das war noch nie so toll, die interne Streckenberechnung.
Ja, wie
Ja,
gesagt, ist unser Rat ja auch einfach, plane auf Komoot etc. und synchronisiere das und
so ist
dann,
es, genau.
ne? Ja.
Ach so, übrigens noch bei der Eingabe von einem Einzelziel habe ich jetzt keine Möglichkeit gefunden, eine Adresse einzugeben. War das bei den alten GPS-Map nicht möglich?
Das hing ja von der Karte ab.
Ja, aber der GPS-Map 66 und 67 mit der werksmäßigen Topo-Active-Karte konnte ich doch Adressen eingeben.
Ich wüsste jetzt nichts anderes.
Genau, also ich habe jetzt beim GPS-Map keine Möglichkeit gefunden, eine Adresse einzugeben. Finde ich jetzt nicht so kriegsentscheidend, weil ich bin da ganz bei dir. Tour auf Komoot planen und dann entspannt nachradeln. Und also dann geht's eben los. Die Tour, wie sie aufs Gerät kommt, tipptopp, funktioniert super. Und dann ist ja noch zu erwähnen, der GPS-Map, der hat ja jetzt einen Lautsprecher, das heißt, du kriegst gesprochene Abbiegehinweise. Und jetzt erwarte ich dann halt, wie ich das von meinem Edge 1050 kenne, dass die Navigation genauso funktioniert. Und da gibt es dann die Riesenenttäuschung. Das heißt, du startest deine in Komoot geplante Tour. Und dann fängt der erstmal wie vor Jahren noch an, die jetzt live frisch für dich durchzuberechnen. Trotz dem neuen Prozessor, der wirklich besser ist, brauchte dafür eine 31 Kilometer Tour 47 Sekunden.
Okay.
Caching und so weiter ist anscheinend ein Fremdwort. Ich meine, das gibt es beim Edge auch. Der muss das auch durchrechnen, aber der macht es schon mal im Hintergrund, wenn die Strecke neu draufkommt. Gut, dann hast du also da fast deine Minute gewartet, bis der durchgerechnet hat. Dann startest du die Navigation, dann geht's los. dann bist du erst einmal positiv überrascht. Also das heißt, du siehst schöne Abbiegepfeile, er führt dich entlang der Strecke, es gibt Abbiegehinweise, die werden auch über den Lautsprecher gesprochen. Der ist ziemlich leise, also man tut sich echt schwer, den bei den normalen Windgeräuschen und so und Umgebungsgeräuschen zu verstehen. Also der ist deutlich leiser als das, was im Edge 1050 drinnen ist.
Und hat auch keine Klingel.
Hat keine Klingel, aber dafür eine Sirene.
Okay, ja.
Aber da musst du dann in den App-Starter, musst die Sirene-App starten und dort kannst du dann die Sirene einschalten.
Mhm. Aber ich glaube jetzt, dass dieser Lautsprecher vielleicht auch, vielleicht mal zur Ehrenrettung, zur möglichen Ehrenrettung des H1 vielleicht nicht so für den Fahrradgebrauch gedacht ist, sondern eben für den Gebrauch am Rucksack.
Das mag sein, aber am Ende entscheidet der Nutzer, für was er es nutzt.
Das ist richtig, aber ich würde jetzt da nicht zu viel auch Erwartungen hineinstecken. Also da bin ich auch, sagen wir mal, über die Jahre nie so richtig begeistert gewesen, wenn ein Gerät am Lenker ist, aus dem Lautsprecher irgendwas rauskommt, dass ich das auf dem Fahrrad bei Gegenwind auch noch wirklich verstehen kann.
Mag sein, es ist so okay, nur der Punkt ist, die Leute, die sich jetzt überlegen, das Gerät zu kaufen und vielleicht zwischen Edge 1050 und GPS-Map hin und her wegschwanken, weil sie sagen, den GPS-Map kann ich auch beim Wandern und beim Fahrrad nutzen, denen sollte schon bewusst sein, dass bei der Sprachansage der Edge 1050 deutlich besser ist.
Ja, das ist wichtig.
Ob man es jetzt braucht oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das ist der Fakt. Mhm. 1050, Supersprachansage, GPS-Map, problematisch am Fahrrad.
Es lohnt sich doch eben, den Podcast Navi und ihr zu hören.
Genau. Und das eigentliche Drama geht aber erst dann los, wenn du von der Strecke mal abweichst.
Rerouting.
War früher ja immer so, bitte wenden, bitte wenden. Bei der Edge-Serie hat Garmin das in den Griff gekriegt. Die haben da, die berechnen um. Ja, sie sind langsamer als andere, aber sie berechnen um und führen dich nach vorne wieder auf die geplante Strecke zurück. Der GPS-Map ist geschwindigkeitsmäßig vergleichbar, aber die neue Strecke hat quasi nichts mehr mit der geplanten Strecke zu tun. Der nimmt den direkten Rückweg, habe ich immer das Gefühl.
Kann das eigentlich damit zusammenhängen, dass vielleicht auf der einen Karte berechnet wurde, beispielsweise Komoot auf einer aktuellen OpenStreetMap-Karte, da ist die Strecke, wird übertragen auf den Garmin, wird auf einer neuen Karte durchgerechnet und hat dann eben diese Probleme?
Nee, weil ich habe ja auch, also es wird ja eh auf seinem Gerät berechnet, das ist ja durch und sie ist ja am Anfang zu sehen. Und am Ende zählt das Totschlagargument, auf dem Edge 1050 funktioniert sie auch.
Ja, und der hat dieselbe Karte jetzt wie der H1.
So ist es, genau. Okay. Garmin hat ja jetzt den Wechsel gemacht, dass es keine Cycle Map und Topo Active mehr gibt, sondern alle Geräte arbeiten mit Topo Active.
Und dann ist es wirklich wunderlich, warum der Routing-Algorithmus dann auf dem Edge 1050 besser funktioniert als auf dem H1.
Richtig. Und das Verrückte ist, wenn du es dann, also dann sagst du, naja, gut, dann ist halt die Zwischenschritt, ist halt ein wenig jetzt doof gerechnet. Dann kämpfe ich mich halt nach Karte selbst wieder zurück auf die Strecke. Dafür habe ich dann auch immer den Track permanent anzeigen lassen. Das kannst du ja machen. Du kannst ja beliebige Tracks dauerhaft auf der Karte anzeigen lassen. Mhm. Und selbst wenn ich auf den Track, auf den geplanten Track zurückgekommen bin, rastet die Navigation nicht mehr ein, sondern er will dann einfach sein eigenes Ding machen. Mhm. Die einzige Lösung, die du hast, ist, du bleibst unterwegs stehen, bringst die also du bist auf deiner geplanten Strecke, er rastet nicht ein, okay, ich breche die Navigation ab, starte die Navigation neu, bedeutet aber, ich muss die komplette Zeit, die er zum Berechnen braucht, wieder warten und dann kann es weitergehen. funktioniert dann auch so lange, bis du wieder mal die Strecke verlässt.
Also komplett unpraktikabel, weil keiner will ja unterwegs neu berechnen und so lange
So
warten.
ist es. Also die Streckennavigation, die eigentlich so als das neue Navi-Feature ist in meinen Augen vollkommen unbrauchbar.
Da muss ich sagen, finde ich die ganz einfache Variante immer noch sehr praktikabel. Du hast einen Track ohne irgendwelche Kartenbezüge. Der Track ist gut geplant, ist exakt und das Gerät sagt dir, wenn du von diesem Track abgekommen bist, dann hast du zwar keine Abbieginformationen, aber das funktioniert und du brauchst auch nicht zu warten. Und das macht zum Beispiel der eTrack Solar und der eTrack SE.
Ja, das kannst du beim GPS-Map auch einstellen, dass du den Haken bei Routing rausnimmst. Dann kriegst du die Linie auch schön angezeigt, auch wunderbar mit zusätzlichen Pfeilen, dass du auch weißt, in welche Richtung es geht. Wenn du von der Strecke abkommst, dann gibt es auch ein Pop-up, was dir sagt, also du bist jetzt off-route. Wenn du wieder zurückkommst auf die geplante Strecke, dann kriegst du das auch gezeigt. Nur da muss ich ganz ehrlich sagen, für die Technik, gefühlt ist die von 2005, da kann ich auch noch mit meinem alten GPS Map 66 fahren.
Warum nicht?
Wozu? Genau, ganz einfach, dafür ist dann dieses Gerät in meinen Augen mit 650 €, was eh schon ein stolzer Preis ist, viel zu teuer, um eine Navigationstechnik aus uralten Zeiten zu nutzen.
Wobei das alles ja noch nicht so alt ist, die gesamte Navigation, aber es bewegt sich schnell nach vorne. Wie ist das beim Trackabweichen? Wenn du jetzt diese einfache Navigation einschaltest, kriegst du dann auch ein akustisches Signal, wenn du abweichst und wieder auf dem Track bist?
Ja, du kriegst einen Pieps, aber auch da ist der Lautsprecher natürlich, kann auch nicht lauter sein. Er ist schon ziemlich leise. Vorteile haben wieder mal die Leute, die nicht nur eine Sehhilfe in Form von einer Brille brauchen, sondern auch eine Hörhilfe in Form eines Hörgerätes, weil die können ja heutzutage sich mit Bluetooth koppeln. Du kannst den GPS-Map per Bluetooth mit einem Headset koppeln und dann kriegst du die Sprachansagen gut verständlich aufs Ohr, beziehungsweise die Piepstöne.
Ja, ist doch immerhin etwas. Matthias, jetzt haben wir schon lange über die ganzen Features gesprochen. Gibt's noch viel, was du da berichten willst oder wollen wir jetzt so langsam auf den Punkt kommen?
Nee, also die Navigation war wirklich das Thema und ich weiß nicht, Garmin, mit dieser Offenheit, die ich dann da gerne mal hier und im Video bringe, werden sie wieder ein bisschen mit mir grantelig sein. Aber ich sag mir, so ist der Stand der Technik und da stehe ich dann auf dem journalistischen Punkt und sage, das ist so und das möchten auch die potenziellen Käufer von dem Gerät vorher wissen. Und ich meine, wenn man das einfach nur so darüber hinwegschaut oder das beschönigt, dann macht man sich ja da selbst unglaubwürdig.
Na, no, das Gerät ist auf dem Markt und deswegen, dafür sind wir auch da, um über die Geräte zu berichten. Von daher ist es ja für unsere Nutzer, für unsere Hörer sehr nützlich. Wir berichten ja auch darüber, wenn sich per Updates wieder etwas tut, wenn was besser wird. Also von daher, würde ich sagen, brauchst du dir da keine Gedanken zu machen. Das ist ja das, was unsere Hörer von uns wollen.
Das hoffe ich auch so und insofern gerne da in die Richtung Kommentare in die hier zu diesem Podcast, zu meinen Videos und so weiter, dass man da wirklich das Gefühl hat, ja, das ist da ist man mit dem, was man tut, auf dem richtigen Weg und das Garmin vielleicht doch mal. Meine Hoffnung ist ja wirklich, dass sie mal zuhören und die Einladung steht da, dass man wirklich mal darüber sprechen kann. Also ich würde da sehr gerne mal mit einem, aber US wirklich verantwortlichen Entwickler sprechen. Warum ist es so? was zum Beispiel durch Budgetkürzungen, durch fehlende Entwicklerkapazitäten nicht besser möglich, dann ist das ja eine Antwort. Aber ich weiß nicht, also im Moment erschließt sich mir nicht, warum man sowas verkaufen kann. Hat das niemand geprüft? Weil ich meine, ich fahre zweimal und sehe sofort, okay, das mit der Streckendings funktioniert so lange, nur bis ich die einmal verlassen habe. Und warum gibt es dann ein Rerouting, wenn es nicht kann? Also insofern da gerne an Garmin das Angebot. Ich würde da gerne mich mal mit einem wirklich verantwortlichen Produktmanager für diese Serie unterhalten, dass ich da verstehe, was da dahinter ist und warum es so ist, wie es ist.
Und dann natürlich auch die Möglichkeit, wie es besser werden kann. Vielleicht gibt es ja auch ein paar Tipps und Tricks aus unserer Hörerschaft, die wir weitergeben können. Ich vermute allerdings mal, man wird in der Tat auf die nächsten Firmware-Updates warten müssen. Denn so einfach kann man das ja auf der Nutzerseite nicht beeinflussen, was das Routing, vor allem den Empfang betrifft. Da ja, hoffen wir auf ein baldiges Update. Gut, Matthias. Also, der H1 ist jetzt noch nicht so gut, wie er eigentlich sein sollte. Was kann man sonst sagen, wenn man einen 67er hat, muss man dann
Festhalten und gut pflegen.
okay.
Ganz, ganz gut pflegen.
Ja, also die Technik an sich, wenn das Ganze funktioniert, dann ist es ja schon ein spannendes Gerät. Und darauf hoffen wir jetzt mal auf der anderen Seite. Jetzt das Gerät zu kaufen, muss man eben auch mit diesem Status rechnen. Von daher, so ist die Situation und so berichten wir drüber und natürlich auch gerne, wenn es eben sich wieder verbessert.
Ja, wobei das schwierig ist, weil also das Testgerät muss jetzt nach dem neuen Garmin-Reglement muss das sehr schnell wieder zurück. Und also ich mache es so wie auch meine Empfehlung. Ich werde mir für diesen Preis das Gerät nicht selbst kaufen. Insofern tut mir es leid. Ich werde nicht über zukünftige Firmware-Updates noch lange berichten können.
Ich hoffe da einfach mal auch auf deine große Gefolgschaft jetzt auf deinen Kanälen, dass dich da mal was tut. Und wenn man das weiß und das Gerät ist dann weiterentwickelt, dann kann man gern drüber reden. Aber da warten wir einfach noch mal ein bisschen.
Genau.
Ja, also gibt es noch was dazu zu sagen oder sind wir durch?
Ich würde sagen, wir machen den Sack zu und wir bemühen uns vielleicht mit einer zeitnahen nächsten Folge, dass wir da wieder was auf die Beine stellen.
Gerne. Wir können uns auch treffen, nämlich auf der Tourismusmesse, auf der TC Leipzig. Da sind wir vom 19. bis zum 23. November in den Messehallen von Leipzig mit unserem Infostand Naviso Outdoor Navigation, ebenso auf der CMT im nächsten Jahr, also der Fahrrad- und Wanderreisen am ersten CMT-Wochenende vom 17. bis 19. Januar 2026. Und für die Nordlichter haben wir auch einen Messeauftritt parat, nämlich auf der Rad Hamburg, dem Themenschwerpunkt der Reisemesse Hamburg vom 5. bis zum 9. Februar 2026. Und für diejenigen, die sich für das Thema der Grundlagenkarten interessieren und den praktischen Anwendungen, da gibt es am 3. und am 10. Dezember im Rahmen der ADFC-Akademie ein Webinar zum Thema OpenStreetMap und Komoot und Co. Ja, also zwischen unseren Podcast-Episoden gibt es auch noch was und natürlich bei dir jede Menge auf deinen Kanälen, den YouTube-Videos und dem Blog.
So ist es. Auf der CMT, da werde ich mal wieder schauen, dass ich da mal rüberrutsche nach Stuttgart und da können wir uns dann alle zusammen dort mal wieder treffen.
Ja, Matthias, dann würde ich sagen, unseren Hörern ein schönes, weiteres, auslaufendes, möglichst outdoor-freundliches Jahr. Wir hören uns bald wieder.
So machen wir das. Und in diesem Sinne, schöne Zeit euch. Ciao, Servus.
Tschüss.
Sie haben Ihr Ziel erreicht.